Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme.
und Serien.
Wollen wir einmal direkt über die BAFTAs sprechen, die ja gestern Abend stattgefunden haben?
Let's go. Ich habe tatsächlich nur so einen kleinen Glimpse heute Morgen gesehen. So direkt nach dem Aufstehen einmal aufs Handy, Instagram und dann war ich busy leider.
Ja, ich habe auch jetzt gar nicht so viel mitbekommen. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass Best Supporting Actress an Wunmi Mosaku aus Sinners ging. Und das macht jetzt das ganze Best Supporting Actress Race, Rennen, für die Oscars sehr spannend, weil bisher haben jetzt bei Critics' Choice Golden Globes und jetzt bei den BAFTAs nämlich verschiedene gewonnen. Den Golden Globe hat ja Teyana Taylor bekommen und den Critics' Choice Award Amy Madigan für Weapons. Und jetzt halt Wunmi, da bin ich sehr gespannt, was das jetzt für die Oscars heißt.
Finde ich aber cool, also dass es nicht so klar ist und nicht immer dieselbe Person ist.
Ja.
Macht spannend.
Nicht so wie bei Best Leading Actress, ja, alles Jessie Buckley.
Jessie Buckley. War auch gut, so fair alles, aber macht es natürlich weniger spannend.
Ja. Und was auch noch natürlich so ein bisschen spannend ist, Timothée Chalamet wird ja schon auch als potenzieller Gewinner des Oscars für Hauptdarsteller gehandelt. Ja, genau. Bei den BAFTAs hat nämlich jetzt Robert Aramayo gewonnen. I'm sorry, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Aber ja, also halt gewonnen gegen Timothy, Leonardo, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jesse Plemons. Die waren auch alle nominiert und er hat den gewonnen für den Film oder für seine Rolle in dem Film I Swear, wo es um Tourette-Syndrom geht. Ja, sehr spannend, sehr spannend. One Battle After Another hat den Best Film geholt. Ich glaube, das also
kein Wunder,
überrascht
wirklich,
jetzt niemanden. Nee. Ich finde, das ist wirklich so ein richtig perfekter Kandidat für bester Film.
Ja. Ja, vor allen Dingen für Oscars, finde ich. Ja.
Also es passt einfach.
Ich sag nicht, dass ich das wählen würde, aber es passt rein ins ganze Schema.
Ja. So, weil der finde ich auch so, also der hat ja auf vielen Ebenen einfach halt gut delivered und der hatte so für die Academy so genug politischen Plot,
aber nicht zu viel.
Und so, ohne jetzt zu kritisch zu sein, aber schon so ein bisschen. Und ne, Star Power, aber auch neu. Also es ist so diese perfekte Mischung für so einen bester Film.
Und auch genug Geld drin, dass man das genug promoted hat. Ja. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor, was natürlich schade ist. Weil es gibt halt so viele kleinere Filme, denen ich das mehr gönne. Aber wenn du das halt nicht richtig promotest, weil du das Geld nicht hast, dann ciao.
Ja.
Unmöglich.
Ja.
Naja.
It is
what it is.
Ja. Wollen wir einmal uns über Wuthering Heights auslassen? Wenn auch nur kurz. Wir haben eigentlich nichts Neues zum Diskurs hinzuzufügen.
Nee.
Aber wir dachten, wir tun unsere Meinung trotzdem mal kund. Wir haben ihn nicht zusammengeguckt, leider.
Nee.
Das hat zeitlich nicht geklappt, aber ja.
Komm, Nina, hau raus.
Also, ich habe diesem Film 2 Sterne gegeben bei Letterboxd. Diese 2 Sterne sind für Ewan Mitchell und Alison Oliver in ihren Supporting-Rollen. Einfach, weil ich die beiden so mag. Und dann noch für so Licht- und Set-Design und so ein bisschen die Kostüme, weil ich finde nicht, dass die für den Film jetzt so toll und passend zwingend waren, aber es waren an sich sehr schöne Kostüme und so the Craftsmanship so dahinter und so.
Und Set-Design war auch cool.
Ja, so, also so es war sehr dramatisch und theatralisch inszeniert und so mit so motiviertem Licht. Weißt du, nicht nur, du hast einfach immer halt das natürliche Licht möglichst so, wie es irgendwie ist, so nachgestellt, sondern so mehr. Und das habe ich geschätzt. Das sind die positiven Sachen, die ich zu sagen habe. Möchtest du auch die positiven Sachen, die du zu sagen hast, sagen?
Ich würde mich da anschließen, weil ich glaube, ich kann nichts anderes Positives sagen. Soll ich mit dem Negativen starten?
Eine Sache habe ich noch, den Soundtrack.
Ja.
Im Film zum Teil hat der auch für mich funktioniert. Also ich finde dieses I'm Gonna Die in This House Lied einfach Affengeil.
Ja, aber nicht in dem Film.
Im Film halt auch wieder nur bedingt. Also so, wenn es so musikvideomäßig dann in dem Moment auch inszeniert war, war ich so, ja, sure. Aber halt für den Film an sich. Ja.
Ich meine, seit 3 Tagen läuft bei mir Dying for You auf Dauerschleife.
Ja.
Ich finde das Album gut, aber nicht in diesem Film. Und deswegen, also das muss ich getrennt sehen, weil die Kombi fand ich jetzt nicht so toll. Ja, ich meine, der Diskurs ist auch irgendwie wahrscheinlich schon ausgelutscht, aber ich schließe mich da an. Erstmal natürlich, dass Heathcliff keine Person of Color in diesem Film ist, sondern ein Jacob Elordi. Inwiefern das berechtigt war oder nicht, oder auch damit reingespielt hat, was diese Adoption sein sollte oder nicht. Natürlich von Emerald Fennell die Aussage, dass sie das so adaptiert hat, wie sie es sich vorgestellt hat beim Lesen, finde ich halt auch ein bisschen schwierig natürlich, weil es ja im Buch sehr deutlich ist, dass es eine Person of Color ist, und dann sich aber direkt eine wirklich weiße Person vorzustellen und das auch noch so zu betiteln, ja, okay, darüber war auch genug Diskurs, brauche ich nichts mehr zu sagen. Dann auch wieder so, war es jetzt Ragebait oder nicht? I don't know and I don't care. Teilweise habe ich das Gefühl, ich weiß, was sie versucht hat zu tun. I know where she was going, but she didn't reach it. Also, ich finde, sie hat es nicht hingekriegt.
Ja, und darüber hinaus finde ich das Casting mit dem, so wie dann die Story auch geschrieben wurde, einfach unpassend. Also vom Alter her. Weil, also im Buch sind es ja auch Teenager, die beiden. Und so wie sie sich hier in diesem Film verhalten, wie sie geschrieben sind, verhalten sie sich auch wie Teenager. Ja. Aber es sind halt keine Teenager. Und Margot hat auch gesagt, dass sie Catherine?
Catherine.
Halt mit 20s, mit 30s spielt. Und das finde ich so dieser Aspekt von so Sex ist sowas komplett Neues für sie und so irgendwie outrageous und ne, und dann dieses, sie hat ihn für 6 Wochen nicht gesehen, und als Teenagerin, da ist alles dramatisch, da ist das alles viel schlimmer. Deine Gefühlswelt ist eine ganz andere, als wenn du dann eigentlich schon alt und dann so eine Spinster bist, weil du eigentlich schon längst hättest heiraten müssen. Und wenn du das jetzt bisher noch nicht getan hast, dann bist du halt auch vom Markt. Also so, ich finde, diese ganze Altersdynamik, die da reingekommen ist, hat gar nicht zu dem, wie es dann auch geschrieben war,
gepasst. Ja, ich finde auch überhaupt nicht zu der Verhaltensweise.
Ja.
Also so teilweise so super kindlich, aber das war einfach weird in der Kombination mit Margot Robbie. Ich muss aber sagen, eine positive Sache war eher so das Erlebnis. Ich saß neben so 2 Mädels, keine Ahnung, habe nicht mit denen geredet, aber wir haben bei denselben Momenten waren wir so, oh Gott, oder haben extrem gelacht, oder wir sind beide wirklich im Sitz dann so runtergeschlittert, weil uns so unangenehm war, was da gerade passiert ist. Also sorry, zu viel Zunge.
Ja.
Didn't have to see that.
Die haben halt nicht die Chemie dafür gehabt.
Nein, es war nicht hot oder irgendwas. Es war einfach nur unangenehm. Aber dadurch halt auch sehr funny. Also, ja. Es sind aber 3 Leute rausgegangen bei mir.
Echt? Ja. Oh, krass. Nee, bei mir ist es nicht, dass ich wüsste, dass irgendjemand rausgegangen ist.
Bei mir 3.
Hm.
Es waren 2 Typen und eine Frau.
Hm.
Ja. Einer meinte irgendwie beim Rausgehen, habe ich nur so ganz kurz gehört, weil ich war irgendwie nur so, nee, das ist mir zu viel oder sowas, meinte der. Ist okay.
Ja, das ist halt so das Ding. Also so an sich finde ich, war es, also ich fand es nicht
zu viel. Es war nicht zu viel, nee.
Es war halt einfach nur nicht geil. Also so. Also.
Ja.
So.
Hat einem nichts gegeben.
Nee, weil halt die einfach nicht die Chemie dafür hatten und so. Und ich muss auch noch sagen, ich finde, Margot ist
zu schön.
Zu schön.
Ja.
Also es ist ablenkend.
Mhm.
Also so, ich finde auch, es war, glaube ich, auch einfach, sie war nicht für die Rolle gemacht. Also so, weil sie kann ja richtig gut spielen. Ja. Itonya zum Beispiel. So, jetzt war sie für diese Rolle einfach nicht gut gecastet. Und das heißt, sie hat auch nicht zu ihrem vollen Potenzial gespielt. Und dann mit ihrer sehr ablenkenden Schönheit und so Perfektheit.
Ja, nee, gerade das ist es ja. Es ist ja eine sehr edgy Geschichte per se. Und auch die Charaktere, die sind ja nicht vollkommen. Yeah. Die haben ja beide, ja, wirklich viele negative Seiten auch an sich und auch die Dynamik zwischen ihnen. Und es hat dann einfach nicht gepasst. Nee. Naja.
Ja, war gut. Einfach all in all, würde ich mir den nicht nochmal angucken. Saltburn sind wir ja beide, aber zum Beispiel Fans von, wo ja auch viele Probleme mit hatten, den fand ich aber deutlich, deutlich, deutlich besser.
Ja.
Als
und da waren auch so, sag ich mal, krasse Szenen in Anführungszeichen, ja. Aber die waren wenigstens gut. Ja. Die haben auch so eine Atmosphäre gehabt und so, egal ob man das jetzt irgendwie zu viel fand oder nicht, aber das, das hatte so eine Stimmung und das war einfach hier nicht der Fall.
Da war eine Tension und die Chemie auch zwischen Barry und Jacob zum Beispiel hat viel besser funktioniert. Obwohl sie ja viel diskreter, sag ich mal, eigentlich war. Also dieses Yearning.
Also die Distanz war halt immer da,
Ja, so, aber es war halt, es hat jetzt einfach viel besser funktioniert.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir aber auch lang genug drüber geredet, dafür, dass wir nur kurz.
Ja, ist halt heißes Thema.
Heißes Thema. Ja, haben auch nichts Neues gesagt, to be honest.
Nee. Wollen wir zu unserem Berlinale-Blog kommen?
Let's go.
Also insgesamt haben wir 6 Filme geguckt. Helmi einen alleine, ich 2 alleine und dann wir noch 3 zusammen.
Mhm.
Wir arbeiten die jetzt einmal so chronologisch, wie wir sie auch geguckt haben, ab. Würde ich sagen. Dementsprechend, Helmi, the stage is yours.
Ja, ich war an dem ersten Freitag der Berlinale, war ich bei einer Nachmittagsvorstellung. Ich war bei Only Rebels Win von Danielle Abed. Das ist eine Regisseurin aus Frankreich mit libanesischen Wurzeln. Und es geht in dem Film um Beirut. Zwei sehr unterschiedliche Charaktere treffen aufeinander. Ein junger Mann, ein Sudanese, der keine Papiere hat. Und eine, basically doppelt so alte Witwe, die palästinensische Wurzeln hat. Und die verlieben sich oder man meint, sie verlieben sich. Das kann man unterschiedlich interpretieren. Das wird natürlich aber nicht so gut aufgefasst von ihrer Familie und auch zum Beispiel ihren Nachbarn. Das ist auch ein Riesending. Ich glaube, ich habe den 2,5 gegeben. Weil, also ich fand die Idee dahinter gut. Ich fand eigentlich das sehr interessant mit diesem, mit dem Altersunterschied. Aber irgendwie hat es dann irgendwann mal einfach aufgehört. Also es hat sich nichts Neues mehr entwickelt.
Mhm.
Es blieb einfach, es hat stagniert. Und ich hätte mir da einfach gewünscht, dass da wirklich irgendwas noch passiert, egal in welche Richtung. Aber es war so, man ist irgendwie nicht vorangekommen und das hat mich gestört. Aber ich fand andere Aspekte dann halt super interessant, weil der sollte im Libanon gedreht werden. Aber aufgrund der israelischen Angriffe war das nicht möglich. Und dann haben die das irgendwie versucht, in Frankreich nachzustellen. Und teilweise auch im Set. Und am Ende sieht man auch so das Set. Das fand ich ganz cool. Das wird auch direkt am Anfang des Films gesagt. Warum? Das
also
halt,
so mit so einer Title Card quasi.
So. Also es gibt schon so Szenen von so einer Skyline basically. Und dann wird da halt erklärt, warum das so nachgebaut ist. Das war natürlich ein Faktor, den man dann immer im Hintergrund hatte, im Hinterkopf. Ein anderer Aspekt, der mich super interessiert hat, womit ich irgendwie gar nicht gerechnet habe, weil ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe, bin ich ganz ehrlich, shame on me. Aber natürlich, also der Osman, der Mann aus dem Sudan, der wurde aufgrund seiner Hautfarbe schlechter behandelt. Dann, dass er keine Papiere hat, also das war ein Aspekt. Mhm. Aber womit ich eigentlich nicht gerechnet habe, ist, dass Susanne, die Witwe, auch mit Vorurteilen zu kämpfen hatte, weil sie palästinensische Wurzeln hatte im Libanon.
Mhm.
Das war auch nicht so cool irgendwie da. Und das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und das waren dann halt so Nuancen, die sich immer so da reingeflossen sind. Es wurde nie so richtig krass thematisiert, aber man hat so gemerkt, okay, das schwimmt immer mit. Und dann, war auch ganz cool, halt, wie sie, also ganz cool inszeniert, wie die Familie, ihre Tochter und ihr Sohn darauf reagieren und so. Und ja, ich glaube, wäre da mehr so Entwicklung noch drin gewesen, dann hätte ich dem deutlich besseres Rating gegeben. Aber trotzdem froh, dass ich den gesehen habe.
Ja, Noch zur Info, also der war Teil vom Berlinale Panorama, also nicht vom Wettbewerb oder so. Ja, ich hatte den sogar auch so halb auf meiner Berlinale Watchlist, weil ich so diese Dynamik gerade von so einer älteren Frau und einem jüngeren Mann auch immer ganz spannend finde in Filmen. Also so The Piano Teacher ist einer meiner Top 4 bei Letterboxd. Oder Klavierspielerin heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ja, aber dann aus zeitlichen und finanziellen Gründen muss ich mich schon halt ein bisschen beschränken. Ja, ich habe dann gesehen am Mittwoch At the Sea, Teil vom Wettbewerb, mit Amy Adams und Murray Bartlett. Den fanden wir ja beide in White Lotus Staffel 1 auch toll und in The Last of Us Folge 3. Ja. Emotionally devastating. Ja, und Dan Levy ist auch dabei und der spielt ja ein stereotypical gay man. In dem Film geht es um Laura, gespielt von Amy Adams, die gerade nach 6 Monaten in einem Recovery Center, beziehungsweise einer Entzugsklinik, wieder nach Hause kommt. Oder zumindest in das Sommerhaus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zu ihrer Familie, Mann, Teenager, Tochter, noch jüngerer Sohn. Und ja, da ist von Anfang an sehr viel Misstrauen von der Tochter vor allem, weil die musste halt so diese Mutterrolle sehr übernehmen. Auch ja, vermutlich schon davor, weil das Alkoholproblem kam ja nicht aus dem Nichts. Also viel so Parentifizierung, die da, glaube ich, stattgefunden hat. Sie ist direkt sehr misstrauisch ihrer Mutter gegenüber und ja, irgendwie sehr streng. Und ja, der Sohn irgendwie auch überfordert. Die beiden waren nämlich in einem Autounfall, was dann dazu geführt hat, dass sie überhaupt in die Klinik ist. Dementsprechend eher irgendwie Angst, irgendwie aber froh, dass sie wieder da ist. Der Mann auch irgendwie, ja, will sie irgendwie schützen, hat anderen gesagt, sie wäre auf Bali gewesen. Sie findet das dann irgendwie erst raus, dass er quasi für sie gelogen hat. Und ja, eigentlich ist sie, naja, Tänzerin bzw. Choreografin. Ihr Vater war sehr berühmter Choreograf. Und ja, dementsprechend kann man sich auch direkt schon vorstellen, schwierige Beziehung bei den beiden gewesen. Er lebt aber nicht mehr. Sie hat dann die Kompanie übernommen und will das jetzt aber eben nicht mehr weitermachen.
Heißt das Kompanie im Deutschen?
Schon, oder nicht? Eine Tanzkompanie?
Keine Ahnung, wie frage ich mich nur.
Ich meine ja.
Ich muss bei Kompanie, muss ich an die Elefanten aus Dschungelbuch denken. Kompanie, halt!
Ich google das jetzt.
Ich habe keine Ahnung.
Doch, Ballett, Tanzkompanie.
Okay, ganz wild, ja. Habe ich noch nie. Good to know.
Also habe ich mir zumindest einfach mal so gedacht. Vielleicht ist es auch falsch. Sagt uns gerne Bescheid, sollte es falsch sein. Ja. Ich fand diesen Film, also ich habe dem 2,5 Sterne gegeben. Ich finde, der hat gute Sachen angeschnitten, hat sich dann aber selbst nie so richtig gefunden. Also weder ging es dann besonders um das Trauma von Laura, wie es zu ihrem Alkoholismus kam, wie sie jetzt wirklich aktiv damit umgeht, noch ging es dann wirklich explizit um die Beziehung zu ihrer Tochter oder zu ihrem Sohn, zu ihrem Mann, zu ihren anderen Freunden. Es war alles so, ja, angerissen, aber nicht dann so richtig rein. Dann kam auch noch irgendwie so finanzielle Probleme damit rein. Aber wie schon gesagt, ich glaube, das ist halt deren Sommerhaus gewesen, beziehungsweise auf jeden Fall ist es auch das Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es ist auf jeden Fall an einem Strand in der Nähe das Haus, also so fußläufig. Ich weiß nicht, ob die da immer wohnen oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr schönes, sehr großes Haus auch. Und dann geht es darum, ob die das verkaufen oder nicht. Und das ist so, irgendwie führt es am Ende alles nicht so richtig zu einer Lösung. Also ja, natürlich auf so dieser Beziehungsebene gibt es dann da Entwicklung, aber sonst darüber hinaus halt nicht so richtig. Und dann finde ich, war es auch trotzdem aber nicht genug, so ein Slice of Life-Film, wo nichts passiert, aber man dann irgendwie halt so dabei ist, weil dafür war dann auch irgendwie die Emotionalität gar nicht mehr da oder man hat ja gar nicht genug von irgendeinem Alltag oder irgendwie sowas mitbekommen so richtig, weil es dann alles, also ja,
Danke, ja.
es war irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ja, verstehe ich.
Und ja.
Ja, aber fühle ich, also so
Ja.
hatte ich das auch mit Only Rebels Win.
Ja.
Also,
Ja.
Man
Ja.
hätte mehr Substanz
Ja.
in den Beziehungen sehen müssen.
Es gibt dann da auch noch, also es ist so modern, contemporary Dance, was da Thema ist. Und da gibt es dann auch so Tanzszenen. Ich fand die an sich passend für den Film. Ich glaube, es gibt Menschen, die, oder auch der Mann, der neben mir saß, der hat dann so sich mit der Hand an den Kopf gefasst. Also ich glaube, das einfach sehr unangenehm fand, was ich auch verstehen kann. Das war aber sogar, also es gibt eine Szene, wo die war schon emotional, also so, die hat schon was mit mir gemacht, auch wenn ich den Tanz an sich jetzt nicht irgendwie besonders toll fand oder so, aber so wie es inszeniert war, fand ich es trotzdem ganz gut. Also ja, all in all,
Kann man, muss man nicht.
ja,
Okay.
ganz nett gefilmt. Dann, ich monologisiere jetzt hier so ein bisschen, habe ich gesehen The Wait, der war Teil von Berlinale Special Gala von Patrick McKinley. Der hat den gemacht mit, ja, vor allem Ethan Hawke und Russell Crowe dabei. Ethan Hawke in der Hauptrolle, Russell Crowe in einer etwas kleineren Rolle. Also der Film spielt in Oregon in den USA in 1933, also Zeit der Great Depression. Finanziell alles schwierig. Alleinerziehender Vater Murphy mit seiner Tochter wird aus seiner Wohnung rausgeschmissen. Dann wollen die sich eine neue Wohnung suchen und irgendwie ist es alles ein bisschen komisch. Auf einmal sind da Cops und er wird verhaftet. Es wird nicht so ganz klar, warum. Ich glaube aber, und das so. Kennst du das, wenn du manchmal so einen Film bist und du bist so, ich glaube, ich verstehe es, aber vielleicht bin ich auch dumm. Also meine Idee dahinter ist, also er kommt dann halt in ein Arbeitslager und dass die halt einfach Arbeitskräfte wollten und deswegen Leute wegen jedem Scheiß verhaftet haben. Und ja, ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht so ein großes Ding. Wie gesagt, passiert in den ersten 5 Minuten, ist auch relativ irrelevant für den Rest vom Plot. So, weil er ist dann in diesem Arbeitslager getrennt von seiner Tochter, die ist dann halt in irgendeinem Heim. Da aber natürlich auch nur für begrenzte Zeit. Er will also unbedingt so schnell wie möglich da wieder raus. Muss aber eigentlich 1 bis 3 Jahre bleiben, je nachdem, wie es so läuft. Und dann hat seine Tochter aber nur noch 1 Monat in diesem Heim. Er stellt sich da in diesem Arbeitslager ganz gut an, kommt auch mit diesem, ja, Offizier, Wächter, da Aufseher, keine Ahnung, ganz gut klar, gespielt von Russell Crowe. Und der ist dann so, du. Ich kenne da wen und der will ein bisschen Gold schmuggeln. Such du dir hier mal noch 3 weitere raus, denen du vertraust. Und wenn ihr mir dann das Gold da erfolgreich für den schmuggelt, dann unterschreibe ich eure Entlassungspapiere. Und da sagt er sich, jo, auf geht's, ab geht's. Und ja, auf geht's, ab geht's ist dann auch dieser Film. Ich finde, der hat einen sehr starken Videospielcharakter dann. Also nicht vom Optischen oder sowas her, aber einfach, weil die dann eben auf diese Reise gehen und das sind, glaube ich, 5 Tage. Und dann gibt es auch immer so eine Title Card, so noch 5 Tage, noch 4 Tage und so weiter. Und dann haben die halt an jedem Tag immer wieder so eine neue Challenge. So. So.
Ob sie ins nächste Level kommen oder
Ja,
nicht.
so, also die sich dann auch so organisch ergibt. Aber es war trotzdem so ein bisschen, es gibt eine so eine Szene mit so Baumstämmen. Und die tauchen da halt wirklich dann auf einmal so auf, wie in so einem Videospiel. Und das fand ich ganz witzig. Aber ich fand den echt schön, den Film. Ich fand den sehr schön gefilmt und inszeniert. Der Score hat mir auch gut gefallen. Den fand ich sehr passend. Der war zum Teil sehr einnehmend und so sehr dröhnend irgendwie, was dann aber so diese spannenden, heikleren Momente auch sehr gut untermalt hat. Gespielt fand ich den auch toll von allen. Ja, auch viele Themen dann so halt so ein bisschen noch mit reingebracht, aber nicht so, dass ich dachte, oh, da müssten sie jetzt noch mehr drüber reden, sondern einfach so sehr organisch, dass es halt nicht so ein Riesenthema dann wurde. Zum Beispiel gibt es dann, treffen sie auf eine Frau, die ja indigen ist und dann ist das irgendwie noch so ein bisschen Thema, aber ja. Ja, also ist auf jeden Fall eine Guckempfehlung, wenn der dann in Deutschland irgendwann mal rauskommt.
Dann gucke ich den.
Dann würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Ich fand die Kinder, also die Tochter Schauspielerin, die ist nicht viel da, weil die fand ich nicht so gut.
Na gut, dass sie dann nicht so viel da ist.
Ja, die ist halt am Anfang dann eben einmal da. Naja. Ja. 4 Sterne.
Nicht so gut war. Das nächste. Dazu muss man sagen, wir hatten jetzt am Sonntag, am letzten Tag der Berlinale, hatten wir ein straffes Programm.
Das ist nämlich auch der Publikumstag, also da sind die Tickets günstiger. 11 günstiger, Euro anstatt 15.
Und dann dachten wir so, ja, greifen wir zu. Erster Film, 9.30 Uhr. Ich bin am Sonntag früher aufgestanden als am Montag für die Arbeit. Ja.
Ja. The Only Living Pickpocket in New York. Auch Teil von Berlinale Special Gala. Also inszeniert wurde der von Noah Segan vielleicht. Der hat auch das Buch geschrieben. Dann haben wir in der Hauptrolle John Turturro. Steve Buscemi ist auch noch dabei. Giancarlo Esposito. Und noch weitere, aber das sind so drei große Namen, so Household Names.
Es geht um einen vermeintlich letzten Taschendieb in New York, der da seine Tricks hat, wie er an Geld und Elektronik reinkommt, um das zu verscherbeln und so quasi sein Geld macht. Ja, aber dann gerät er quasi an die falsche Person.
Die er beklaut.
Die er beklaut, die ihn dann trackt und er jetzt das wiederfinden muss, was er weiterverkauft hatte von ihm.
Ja.
Ja. Dazu kommt noch, dass seine Frau pflegebedürftig ist und da dann halt auch viel des Geldes halt drauf geht und auch, glaube ich, so ein bisschen noch so ein Antrieb ist, so ein Treiber, warum er immer noch, Taschendieb ist.
Ja. Als der Film angefangen hat oder allgemein, als wir die Tickets für diesen Film geholt haben, waren wir sehr hoffnungsvoll.
Ja.
Dann waren wir auch sehr hoffnungsvoll, als dieser Film angefangen hat. Der fängt an mit sehr, sehr, sehr schönen Einstellungen von New York City. Wirklich toll. Und dann liest das aber sehr schnell nach.
Ich würde sagen, so die ersten 10 bis 20 Minuten war ich so, okay, we're going somewhere. Und dann war so, nein, we're not going anywhere.
Ja, also diese Person, die er dann beklaut, gespielt von Will Price und...
I'm sorry, honey, but no.
Also entweder wirklich komplett falsch gecastet in der Rolle oder halt einfach kein guter Schauspieler.
Ja.
Können wir jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall in der Rolle richtig schlecht gecastet, die Rolle aber auch sehr schlecht geschrieben.
Ja.
Also ist die Frage, wie viel er da auch noch hätte rausholen können, was auch die Schauspielführung damit zu tun hat, weil man muss auch sagen, weder Turturro noch Buscemi noch Esposito haben jetzt hier...
Krasses abgeliefert.
Ja, also ich meine, gut, ne, Buscemi und Esposito hatten jetzt auch nicht die großen Rollen, aber Turturro war auch langweilig.
Ja, ich bin anderes gewöhnt, bin ich.
Ehrlich. Ja, also so... Vor allem, wenn man es jetzt zum Beispiel mit irgendwie sehr recent Severance vergleicht, wo er wirklich fantastisch spielt. Also so, da ist ja auch mit diesen Innies und Outies, also er spielt ja quasi die gleiche Person in zwei Rollen. Und was er da für, so subtil für Sachen mit reinbringt und so. Und emotional wirklich fantastisch. Und hier in diesem Film einfach
flat.
Holzblock.
Ja.
Oder Betonblock.
Es gab halt wirklich diesen einen Kipppunkt.
Ja.
Und ab da ging es halt nur noch bergab und nicht mehr berghoch.
Mm-mm.
Und
Und wir dachten dann erst noch, weil es dann natürlich auch, also, ne, deswegen ja auch Only Living Pickpocket in New York, so er ist halt so ein klassischer, Taschendieb. Also so, er ist gar nicht bei dieser Digitalisierung irgendwie mitgekommen. Und dann dachten wir auch beide am Anfang noch, okay, die wollen hier wirklich so diesen Kontrast zeigen zwischen quasi seinem New York, was er noch kennt und nutzt und liebt. Also sei das dann ein Münztelefon oder so. Versus eben dieses sehr digitale, cleane, neue New York. Aber das hat dann auch nicht stattgefunden. So. Also es war dann nicht genug so als Kontrast dargestellt.
Und die Sachen, die vielleicht dafür gedacht waren, waren dann einfach nur, ich sag mal, schlechte Witze in dem Film dann. Also ich glaube, die wollten damit so das so hervorbringen und irgendwie unterstreichen, aber es war ziemlich flach. Also ich fand das so, nach dem dritten Mal hat sich es auch einfach nur wiederholt. Es war nicht innovativ und es war Ja.
Es war halt so die immer wieder gleiche Karikatur von Gen Z.
Gen Z und halt dann im Kontrast dazu Boomer oder
Ja,
so, ja.
genau. So, was sie, da wäre ich ja noch mitgegangen, wenn sie das so dann gemacht hätten. Also, dass sie halt wirklich so sehr auf dieses, okay, er hat mit dem Digitalen gar nichts am Hut, aber bei dem Analogen, da hat er richtig
Ja.
den Pfiff so.
Ja, aber er konnte nichts anfangen. Mit nichts was
Nee.
anfangen, nee.
Und ich fand dann auch, dass, wo sie ihm dann so diese, wo sie seine Bandbreite an Fähigkeiten irgendwie darstellen wollten, das hat mich gar nicht getroffen. Ich war so, ah, ja, okay.
Ja.
Ach so, er hatte das schon vorher bedacht und
Ah,
hat das, ah, So, das hatte alles keinen Impact.
Und die Sachen, die dann genutzt wurden, um alles ein bisschen tiefer oder emotionaler zu machen, haben auch nicht funktioniert, weil sie nur so, ja, die sind halt nur so kurz rein und dann wieder raus und man wusste gar nicht, was wirklich da passiert, seine Beziehung zu bestimmten Menschen. So auf einmal ist da ein Gespräch, aber man weiß gar nicht halt, wie tief das wirkt, deren Beziehung in der Vergangenheit. Das wurde so reingeschmissen und es hatte keinen Mehrwert. Es hat dann
Nee.
irgendwie eigentlich eher Zeit von anderen Szenen genommen, wo man das hätte vertiefen können.
Und es hat halt total den Film ausgebremst
Ja.
in der Situation, also unser Protagonist befindet sich in einer sehr stressigen, dringlichen Situation, was auch eigentlich so etabliert wurde, dass das eine sehr emotionale Angelegenheit für ihn sein sollte. Und dann geht er halt auf so Sidequests, so
Aber
gefühlt.
wirklich halt auch tiefenentspannt.
Ja, also wirklich mit einer Ruhe und Gelassenheit. Und da ist dann auch wieder das so, es war dann nicht genug, dass er am Ende so, haha, gotcha, das war alles part of the plan war. Dann wäre ich so,
Ja,
okay,
dann
Slay,
fair.
good for you.
Aber
Aber das
nein.
war halt dann auch wieder nicht der Fall. Also es war so alles so nicht ins Nichts laufend.
Ja, da war viel Potenzial, was nicht genutzt wurde.
Ja.
Das ist mein Fazit.
Definitiv. Also wir waren sehr enttäuscht. Wir haben uns noch mit
Das war
Ja.
für uns ein kleiner Ego-Moment, ein guter Ego-Moment.
Ja, ein, weiß nicht, mittelaltes Paar, das vor, ich nehme jetzt mal ein Paar, das vor uns saß. Sie hat sich nach dem Film umgedreht, nachdem wir uns dann auch schon noch darüber ausgelassen haben und meinte, ja, sie musste sich jetzt nochmal angucken, wenn wir hier sind, dass wir hier so drüber reden, ob wir denn was mit Film machen würden. Und wir waren so, haha.
Ja, sie habe uns ja auch schon vor dem Film über Filme diskutieren hören
Ja.
und so. Und wir nur so, ja, also, ja, wir machen schon was mit Film. Also, ach, merkt man das?
Naja, anyway, die fanden den Film halt deutlich besser als wir. Sie meinten so, ja, es ist halt schon so ein Boomer-Film.
Ja.
So, und waren da sich dann
Die haben
dessen
sich halt
sehr
so
bewusst. Die haben,
treiben lassen davon.
ja, genau. Und die fanden das halt eigentlich ganz entspannt und ganz nett und irgendwie, ja, halt so, ne, für die Boomer irgendwie ganz,
Ja, für
ganz passend.
39.
Ja, deswegen, wenn ihr selbst Boomer seid oder Boomer-Filme mögt, dann. Ja, oder
Und
halt
Boomer
auch.
ist nicht abwertend gemeint. Wir
Nein.
meinen einfach nur die Babyboomer.
Ja, einfach von der Generation vom Alter her, weil es halt eben, ja, wie wir eben mehrfach gesagt haben, es geht dann um Gen Z und um Digitalisierung und um das Analoge und so weiter. Ne, ist halt das Thema. Dann guckt euch den gern an. Also, es ist ein sehr entspannter Film.
Ja.
Es ist easy weggeguckt. Nicht jetzt eine zwingende Empfehlung, aber für so einen entspannten Film.
Ja.
Kann man den schon machen?
Danach hatten wir aber komplettes Kontrastprogramm.
Ja.
Das nächste wurde dann ein bisschen heavy.
Ja.
Um das.
Gelinde auszudrücken. Ja, als nächstes haben wir Josephine geguckt. Der war Teil vom Wettbewerb. Ja, Regie geführt hat, und das wird nicht gut laufen, Beth de Araujo?
Maybe.
Vielleicht. Die hat Regie geführt und auch das Buch geschrieben. In den Hauptrollen haben wir Channing Tatum, Gemma Chan und dann ein ganz fantastisches, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich 8 ist, sie spielt ein 8-jähriges Mädchen, Mason Reeves. Es geht um eben die 8-jährige Josephine, die Zeugin wird einer Vergewaltigung im Park. Sie geht morgens mit ihrem Vater joggen, um dann noch Fußballtraining zu betreiben danach, an einem Sonntagmorgen. Und deren Wege trennen sich dann. Sie läuft dann alleine weiter, ist dann verläuft sich auch dann irgendwie so ein bisschen und kriegt dann eben diese Tat mit von Anfang bis Ende.
Es wird quasi unterbrochen dadurch, dass festgestellt wird, dass sie da ist.
Ja, also dass ihr Vater sie halt dann findet.
Ja.
Ja, da als Warnung für alle, wie wir auch finden, sehr unnötigerweise wird das sehr, sehr grafisch gezeigt. Also quasi aus den Augen von Josephine, was sie halt wirklich auch sieht. Also da gibt es keine Nahaufnahmen, Cuts, wo man dann, wo irgendwas angedeutet wird oder ähnliches, sondern es ist wirklich einfach voll alles. On. Du siehst
von vorne bis hinten alles.
Ja. Das ist auch unser Hauptkritikpunkt, können wir jetzt schon mal direkt sagen, ja, an diesem Film. Das war überflüssig, nicht notwendig. Man hätte auch anders sehr eindeutig sagen können oder inszenieren können, dass das wirklich passiert ist, um diesen Punkt zu machen. Das checken wir schon, dass sie das quasi unabdinglich festmachen wollten.
Dass kein Zweifel besteht, dass diese Tat passiert ist.
Genau. Das hätte man aber eben auch anders machen können, so in Richtung Zone of Interest vielleicht. Mehr mit Geräuschen arbeiten, mehr mit Josephines Reaktion darauf arbeiten und nicht eben das wirklich so krass zeigen, so lang auch.
Ja, also es gibt mehrere Punkte, warum ich das kritisch finde. Einerseits, in der Beschreibung steht eine Gewalttat und das so grafisch zu zeigen, darauf ist man nicht vorbereitet.
Nee.
Darauf ist man nicht vorbereitet, wenn man das noch nie erlebt hat. Und man ist auch nicht darauf vorbereitet, wenn man sowas schon erlebt hat.
Ja.
Und das ist ein traumatisches Erlebnis. Diese Szene alleine ist so traumatisch. Das muss man nicht machen, um alles Weitere im Film zu rechtfertigen oder die Reaktion irgendwie zu rechtfertigen in diesem Film. Andererseits finde ich es auch verantwortungslos, das so grafisch zu zeigen, weil wie bei anderen Gewalttaten, es gibt Nachahmer, was ist, wenn so welche, die Ausschnitte dieses Films im Internet irgendwie verstreut werden. Und
so separat halt einfach separat wirklich nur das als Verherrlichung davon.
Und das dann wieder als irgendwie Beispiel genutzt wird. Also das gibt es ja, es gibt ja Studien dazu, dass es Nachahmer gibt zu gewissen Taten. Und es gab keine Warnung dafür. Man muss jemanden nicht dieses Trauma durchleben lassen als ZuschauerIn, um diesen Point zu machen, dass es eine ganz, ganz, ganz schreckliche Situation ist. Das kann man verantwortungsvoller machen, ja.
Ja, weil mich hat es eher zum Beispiel halt auch dann total so disconnected von dem Film in dem Moment, weil ich das so schockierend dann auch einfach fand, auch da so mit reinzustarten. Um aber jetzt nochmal abzuschließen, wie es in dem Film überhaupt dann weitergeht. Josephine fängt dann an, irgendwie auch so gewaltvoll sich zu verhalten in ihrem Umfeld, mit ihren MitschülerInnen, ihren Eltern gegenüber und so weiter, was natürlich sehr besorgniserregend für die Eltern ist. Gleichzeitig, was ja nun mal sehr, sehr, sehr selten der Fall ist, ist sie eben eine Zeugin für diese Tat und kann eindeutig sagen, dass es so stattgefunden hat. Das ist ja häufig in solchen Prozessen ein Wort gegen das andere und es kommt dann eben zu keinem Vollzug, weil nicht genug Beweise da sind, in Anführungszeichen.
Ja.
Und dementsprechend ist sie da ja in einer ganz, ganz besonderen Situation.
Ja. Einer 8-Jährigen wird so viel Bürde aufgetragen.
Ja.
Was natürlich einerseits verständlich ist, weil man will ja schon, dass irgendwie Gerechtigkeit, Rechenschaft, whatever.
Und sie will es ja auch, weil sie es versteht, dass es schlimm ist und sie versteht, dass dieser Mann etwas begangen hat, wofür er bestraft werden sollte, aber sie hat halt noch gar nicht so einen richtigen Rahmen dafür.
Das fand ich war auch mit der spannendste Punkt an dem Film, weniger wie sie dann irgendwie mit Gewalt irgendwie ausartet, weil sie damit nicht klarkommt, sondern dieser ganze Weg zu verstehen, was da überhaupt passiert ist, weil sie sieht es und sie weiß nicht, was es ist. Sie sieht, dass es
Ja.
was Schlimmes ist. Sie sieht, die Frau weint. Sie sieht, da ist Gewalt. Aber sie weiß nicht genau, was da ist.
Ja, und die Frau schreit ja auch nach Hilfe
Nach
ganz
eben.
oft und
Und dann hört sie teilweise von ihren Eltern dann Gesprächsfetzen, wo halt das Wort dann Vergewaltigung fällt. Sie klären sie aber auch nicht richtig auf, weil sie sind, ja, aber sie ist zu jung dafür. Aber dann, sie hat es aber halt auch schon gesehen. Und dann, wie sie auch irgendwie quasi selbst versucht herauszufinden, was es überhaupt ist. Und dann auch irgendwie so eine zu verstehen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Sex und einer Vergewaltigung? So
Ja.
erklär das einer Achtjährigen. Vor allen Dingen, wenn du das so umgekehrt erklären musst. Also es ist dieser ganze Prozess von Verstehen und dann diese Verantwortung haben, diesen Mann vielleicht hinter Gitter zu bekommen,
Ja.
ist einfach krass.
Ja. Ist sehr heavy halt auch und dann auch sehr spannend. Und also ich finde gut geschrieben, aber
Ja.
schlecht gehandelt von den
Ja.
Eltern. So, weil da irgendwie dann auch zwei Meinungen aufeinandertreffen und da ist dann, okay. Therapie, Psychologin irgendwie. Ja, Kind hat irgendwie keinen Bock drauf. Oh ja, so ein Selbstverteidigungskurs, da hat sie schon eher Bock drauf. Naja, machen wir den wenigstens. Was halt auch, ne, eine Achtjährige in einen Selbstverteidigungskurs schicken zu müssen, quasi, weil
Ja.
die jetzt auch, also weil ihre gewalttätigen Handlungen, die dann da ja, rauskommen, die sind halt, weil sie sich dann nicht sicher fühlt und weil sie dadurch das Gefühl hat, sich selbst zu schützen.
Und auch Misstrauen gegenüber Männern
Ja,
entwickelt.
ganz, ganz stark.
Ja.
Da gibt es echt eine Szene mit der Mutter dann zusammen. Oh,
Ja.
Junge.
Ja. Ja.
Ja, heavy, heavy stuff, aber.
Aber sehr gut. Bis auf diese eine Szene
Ja.
hätte ich sonst 5 Sterne gegeben.
Ja. Auch wie es dann eben abläuft mit Polizeianwälten, dem Rechtssystem, wie es eben besteht, wie dann da so ein Prozess gegebenenfalls abläuft oder halt auch irgendwie nicht abläuft und wie die Josephine da dann ja irgendwie versucht, das Richtige zu machen, was sie auch denkt, was das Richtige
Ja.
ist und wie viel Einfluss ihre Eltern nehmen. Also wirklich ganz, ganz viel da drin, richtig, richtig spannend und wichtiger Film, politischer Film auch. Also ja, ich habe dem 4,5 gegeben, du 4. Ich habe halt einen halben Stern für diese Szene am Anfang abgezogen, du hast
Ich
einen
im
ganzen.
Ganzen, ja.
Ja, ich finde, ich finde, sie könnten, wenn sie den dann irgendwie so veröffentlichen, können sie eine Trigger-Warning
Ja,
halt
die
damit hin machen. Also,
hätte ich
weil es
gern
ist.
gehabt.
Weil es ist ja dann auch kein Spoiler in dem Sinne oder so.
Nein. Sonst ist direkt am Anfang, das ist
Eben.
einfach das Thema des
Ja.
Films.
Ich fand sehr schön filmisch auch, wie sie immer wieder Josephines Perspektive
Ja.
eingenommen haben
Ja.
und gezeigt haben und dieses Kindliche da zum Teil dann sehr, sehr betont haben. Das fand ich auch nochmal sehr stark.
Aber
Also,
direkt von Anfang an.
ja. Ja, also. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, aber müsst ihr dann gucken, ob ihr sowas gucken könnt, wollt
Ja.
oder nicht. Wenn ihr es könnt und wollt,
Ja.
dann guckt euch den Film, wenn er rauskommt, auf jeden Fall an.
Und es
Also.
hilft bestimmt vorher zu wissen,
Ja.
dass da so eine Szene kommt.
Ja.
Dann ging es weiter mit unserem
Ja,
Kontrastprogramm.
wir hatten dann zum Glück eine Pause,
Wir
konnten
hatten.
was essen, konnten uns ein bisschen wieder beruhigen. Also auch dazu um uns herum. Also wir haben
Wir
viele
haben.
Menschen geweint.
Ich habe den Film
Ja, so
durchgeheult.
schräg vor uns saß auch ein, na, schon alter
Ja.
Mann, der dann immer wieder seine Brille absetzen musste, um irgendwie die Tränen zu trocknen und so. Also die Atmosphäre war auch schon sehr schwer danach.
Ja. Aber es gab so kleine Momente, die sollten nicht mal im Film lustig sein, aber das sind einfach so Sachen, die vielleicht ironisch in so Situationen einfach passieren, auch in so schrecklichen Situationen.
Ja.
Und an diesen Stellen habe ich halt meistens, also hauptsächlich Männer lachen gehört. Und dann war ich so,
Ja,
I don't
es
know,
ist
it's not
nicht.
that funny.
Ja.
Nee.
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 Okay. Jedenfalls
Schluss.
hatten wir dann Mittagspause und dann kam der letzte Film, Rosebush Pruning.
A wild ride.
Wirklich ganz, ganz wilder Ritt. Willst du dich an Regie und Buchaussprache versuchen?
Regie, Karim Ainu, weiß ich nicht. Karim Ainu, Eftimes Philippou.
Hat das Buch geschrieben.
Ein Grieche.
Ja.
Hat uns nicht gewundert.
Nee.
Nach den ganzen Lanthimos-Filmen war ich so,
passt.
Passt.
Passt. Was ein Film. Also, wir haben dem Film beide 2,5 Sterne gegeben, weil wir den weder schlecht noch gut fanden. Wir fanden den zum Teil zu viel, an Stellen wieder zu wenig. Also es ist wirklich genau in der Mitte irgendwie dieser Film. Ganz,
ganz
wild.
Mhm.
Ja, so, Randdaten erstmal noch. Der war auch Teil vom Wettbewerb, hat auch nichts gewonnen. Zumindest soweit ich das irgendwie verstehen konnte. so, mitspielen, ja, ich würde mal sagen, von so den, es ist ein Ensemble-Cast, aber so die Hauptrolle von denen, wenn man so möchte, spielt Caleb Turner.
Ja.
Dann haben wir noch
Mr. Dua Lipa.
Mr. Dua Lipa. Dann haben wir noch Riley Keough. Was ist die Nichte von Elvis Presley oder sowas? Jamie Bell, Lucas Gage und Elena Anaya. Und dann noch in einer kleinen Rolle Pamela Anderson.
Ja.
Wilder Cast auch.
Ganz wilder Cast. Auch ganz wilder Film.
Alles an diesem Film.
Ja, also es geht um eine sehr, sehr, sehr wohlhabende Familie. Eine
exzentrische Familie.
Und sehr Markenklamotten to the max. Mhm. Es ist auch viel Thema.
Also Designer-Klamotten, nicht Markendesigner.
Ja, Designer. Also, und es ist auch wichtig, das zu erwähnen, weil denen ist das wichtig.
Ja,
ja, das ist alles ein bisschen weird. Die Mutter soll tot sein, von Wölfen zerrissen worden sein.
Ja.
Der Vater ist irgendwie blind seit nicht allzu langer Zeit.
Ja, kurz bevor die Mutter gestorben ist.
Ja, und die Dynamik zwischen den vier Geschwistern ist so ganz weird, teils sexuell, alles so ein bisschen, okay, what's going on here?
Ja, ganz komische Untertöne da überall mit drin.
Dann ein Bruder, der Jack, hat eine Freundin.
Der älteste Bruder. Ja. Es sind 3 Brüder, eine Schwester.
Ja, die Familie ist nicht ganz so Fan davon, dass er eine Freundin hat, so, aber er will sich irgendwie abkapseln von seiner Familie, weil er seine Familie so doll findet. Er ist aber auch bei manchen Sachen sehr doll.
Seine Freundin übrigens gespielt von Elle Fanning.
Ja, es ist ein wilder Film.
Äußerst wild. Also so, es gibt dann da so gewisse Geheimnisse und Intrigen und irgendwie driften diese Geschwister dann immer weiter auseinander und so antagonisieren sich gegenseitig.
Ja.
Und dann bilden sich wieder so Grüppchen oder so Verbündete und dann wieder nicht. Und
aber es ist immer eine ganz weirde Dynamik. Es immer. Ist nie,
also selbst wenn sie verbündet sind,
ja,
ist es.
Also ich würde sagen, das ist keine normale Geschwisterbeziehung, die alle führen.
Das würde ich nicht nur sagen. Das ist so.
Das ist auch keine normale Vaterbeziehung.
Nee, dieser Vater ist auch, also der ist wie gesagt blind, der möchte aber trotzdem reiten und deswegen hat er dann seinen einen Sohn, der ihn dann auf dieses Pferd setzt und dann reitet er da rum und dann sagt der Sohn, schreit dann immer, ja, jetzt wieder nach links, ja, jetzt geradeaus, ja, und jetzt nochmal wieder nach rechts und ja.
Ja. Mhm.
Weil er halt blind ist.
Ja.
Also, ja, sie haben auch eine nackte Statue von der toten Mutter im Haus, als anstatt eines Grabs.
Ja.
Sie bringen jeden Monat ein Opferlamm an die Stelle, wo sie von Wölfen zerrissen wurde. Also wirklich sehr,
sehr wild.
Sehr wild.
Für uns war das so eine interessante Geschichte, weil uns beiden viele Elemente einfach bekannt vorkam.
Ja.
Also wir hatten das Gefühl, oder ich auf jeden Fall, dass es so viele Filme irgendwie so Einzelheiten rausgepickt wurden, die in manchen Filmen halt irgendwie krass sind. So das eine Element irgendwie von Saltburn oder so. Mhm. Und dann da wieder was und da wieder was. Und das irgendwie so zusammengestückelt war, um diesen Film zu kreieren. Und an der Stelle bin ich dann nur so, soll das so eine Collage sein? Oder haben sie versucht, was ganz Neues zu kreieren? Da bin ich mir nicht sicher.
Ich glaube nicht, dass sie versucht haben, was Neues zu kreieren, weil dafür waren es alles halt Also mit manchen Sachen vielleicht schon. Also ich denke da jetzt an die Szene mit den Strapsen.
Oder an den Vater.
Ja, so, aber an sich so Sachen, die mein Problem mit diesem Film war halt, dass das alles am Ende schon zu was geführt hat, aber mir war es zu wenig Zeit mit diesen Charakteren, bevor diese ganze, ja, sehr abgefuckte Handlung irgendwie in den Gang gekommen ist. Also ich hätte gern noch ein bisschen mehr über diese Charaktere erfahren und über deren Dynamiken.
Ja.
So, weil so war das dann für mich so ein bisschen, okay, aber warum?
Warum handeln die so? Ja.
Ja, also und da geht es uns jetzt beiden, glaube ich, gar nicht mal dann zwingend um diese skandalösen Sachen, also die dann in sexuelle Richtung und so weiter gehen, sondern so um diese Grundhandlung, die dann eben da
Ja.
stattfindet, die mit diesem Auseinanderdriften von den Geschwistern
Eben.
zu tun hat.
Weil es ist nicht mal irgendwie so, okay, wir geben den Leuten jetzt ganz, ganz viel Interpretationsspielraum und die Leute können sich daraus denken, warum diese, ja, Figur so handelt, sondern dafür war es dann auch nicht genug. Man
Ja.
hätte immer noch einen Ticken mehr gebraucht, ein bisschen tiefer, um zu verstehen, was passiert, warum das passiert. Ich glaube, das hätte dem Film sehr gut getan. Ich glaube, dadurch hätte der auch so eine, vielleicht eine bisschen andere Dynamik gehabt und ich deutlich besser gewesen, ja.
Ja, glaube ich auch. Der war aber ganz cool gefilmt. Also der
Ja.
war sehr, der hatte sehr intensive Farben. Hat auch in Spanien gedreht und so. Also alles sehr, sehr farbenfroh, sehr grün. Das fand
Es
ich
war schon
schon ganz
schön.
schön, ja. Ich fand auch den Score zum Teil ganz
Ja.
cool. Der war dann auch sehr intensiv, zum Teil auch sehr laute Musik, so im Soundtrack. Aber das hat mir ja ganz gut gefallen, weil das halt zu dieser
Hat gepasst.
sehr abgedrehten Atmosphäre, die ja
Ja.
insgesamt in diesem Film vorgeherrscht hat, gepasst hat.
Alles laut, groß,
Ja, alles drüber.
exzentrisch. Ja. Hat gepasst.
Ja.
Auch allein so die Titelkachel. So. Allein das war schon irgendwie vom Theme sehr passend. Also.
Ja,
Ja.
einfach so sehr in your face.
Ja, es hat gepasst.
Ja, aber halt ja, also so, der Film war jetzt auch halt nicht besonders lang. Das heißt, der hätte ruhig einfach noch, der hätte 10 Minuten länger sein können und dafür halt am Anfang noch 10 Minuten länger mit diesen Charakteren irgendwie verbringen können. Before everything goes to shit, kind of. ja. Dementsprechend, also so halt diese 2,5 Sterne sind so, either you love it or you hate it, oder du bist halt wirklich so genau in der Mitte und du bist so ein bisschen einfach nur, what the fuck did I just watch? Aber halt nicht in a good or bad way, sondern einfach.
Für uns war es eine gute Ablenkung wieder vom Film davor.
Ja,
Also,
also.
es war eine gute Reihenfolge von den
Gutes
Filmen her, muss man sagen. Ja.
Double-Feature.
Ja.
ja.
Besser hätten wir es nicht wählen können, nee.
Ja, ich bin gespannt, wie der so seinen
Ankommt,
Release
ja.
in Deutschland dann auch kriegen wird. Ob der zu weird ist für Deutschland, ob der hier überhaupt dann vertrieben wird. We will see. Ich glaube, The Wait wird auf jeden Fall einen deutschen Release kriegen. Josephine kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Die anderen, wenn dann halt eher in kleineren Kinos, also eher so
Glaube ich auch.
kleinere, wie sagt man? Weniger Leinwände halt. Ja, also Berlinale Fazit, was sagst du?
Ich wäre gerne zu Premieren gegangen.
Ja, ich auch. Ich war das Wochenende, wo halt ein Großteil von den Premieren waren, nicht da.
Und dann
Next
war ich
time.
auch noch krank.
Ja, du warst auch noch krank und es ist ja eh super schwer, Karten zu kriegen.
Ja,
Wir
hat
waren
alles
auch,
nicht
wir
gepasst.
wollten noch eigentlich mal zum roten Car, ich sage immer roten Carpet,
Der rote
zum
Carpet.
roten Teppich. Weil Hamie dann aber krank war, hat das dann auch nicht geklappt und ich wollte nicht alleine
Fair, ich wäre auch nicht alleine hingegangen.
hin. ja, dementsprechend noch so ein bisschen die abgespeckte Version. Aber Leute, macht euch gefasst. Nächstes Jahr,
Sind wir da?
da sind wir richtig
Wir
da.
sind da.
Da geht's richtig ab. Stay tuned.
Das Manifestieren ist jetzt.
Ja, nee, aber ich fand's cool. Es hat Spaß gemacht. Also es war auch immer ganz cool, damit so vielen Leuten, so wenn man Warschauer Straße aus der S-Bahn ausgestiegen ist und du wusstest, okay, hier gehen jetzt 9 von 10 Leute mit mir den Weg Richtung Uber Eats
Ja.
Music Hall oder wie auch immer das Ding jetzt heißt.
Wie traurig warst du über Wim Wenders?
Kann ich nicht in Worte fassen. Also, Wim ist ja auch ausschlaggebend für die Namensgebung unseres Podcasts, weil wir haben das,
Ja.
glaube ich, in der ersten Folge gesagt, aber wir können es ja nochmal kurz, ganz kurz anschneiden. Ich war bei einer Live-Podcast-Aufzeichnung beim Mubifest mit ihm, habe ihn da das erste Mal so in Persona gesehen und ich war, es ist einfach eine Maus. Auch
Ja.
bei dem Interview und so weiter. Perfect Days ist einer meiner Four Favorites. Einfach eine Maus. Und dann war ich was halt eine Podcast-Aufzeichnung und dann waren wir so, haha, Mauscast. Und dann waren wir so, oh,
Ja,
hold on,
Mauscast.
wait a minute. Ja. Ich finde, er ist ein wirklich fantastischer Filmemacher. Ich finde, er hat ein sehr, sehr spannendes Leben gelebt. Ich bin deswegen umso mehr enttäuscht von ihm als Kopf dieser Jury, Aussagen zu treffen, wie Filme sind irgendwie das Gegenteil von politisch, wir sind das Gegengewicht. Ja.
Ich habe zu der ganzen Sache einen Take.
Ja, heraus.
Mein Take ist also, wir beide sind der Meinung, dass alles politisch ist. Filme sind politisch, alles ist politisch. Zu sagen, etwas ist unpolitisch oder juckt mich nicht, ist ignorant und privilegiert. So,
Ja.
das ist unsere Meinung. Und deswegen finde ich es auch legitim, eine Jury bei der Berlinale darauf anzusprechen, Antworten zu bekommen, Standpunkte zu bekommen, Kritik, Lob, whatever. Das ist wichtig. Gleichzeitig aber passiert danach dieser große Shitstorm, auch berechtigt irgendwie, dass sie sich halt nicht positionieren und wie kann das sein? Und da gehe ich absolut mit. Aber indem dann ganz viele offenen Brief unterschreiben, dass es doch ja politisch ist und dies und das und dann überall die Videos davon und dann konzentrieren sich Leute nur noch darauf, dass die Jury sich hier nicht politisch verhalten, also geäußert hat und die eigentliche Sache
Ja.
gerät in den Hintergrund. Die Menschen, die leiden, um die es von vornherein eigentlich ging, geraten wieder in den Hintergrund und es geht nur darum, was hat eine erfolgreiche, berühmte Person gesagt.
Ja.
Natürlich sollte man das kritisieren, aber man sollte nie den Blick auf das eigentliche Problem vergessen.
So ein bisschen wie bei dieser Stadtbild-Töchter-Sache, wo es dann
Ganz
mehr um
genau.
dieses Wir sind die Töchter ging, als um die eigentliche Problematik,
Ganz
die
genau.
angesprochen wurde.
Und leider funktioniert Journalismus nun mal auch so und manche Journalistinnen mehr als andere, die dann natürlich in einer, ja, Pressekonferenz diese eine super krasse Frage stellen wollen und wo sie wissen, dass etwas als Antwort kommt, was ja kontrovers ist, sage ich mal. Und darauf ist es abgezielt. Und es
Ja.
ist fair, diese Fragen zu stellen.
Das ist auch
Es
wichtig
ist auch
in a way.
wichtig, diese Fragen zu stellen. Aber man sollte immer im Kopf behalten, ist es jetzt einfach nur, weil ich Leute an den Pranger stellen will, oder möchte ich wirklich Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken?
Ja.
Und das, finde ich, ist halt in dieser ganzen Debatte verloren gegangen.
Ja, weil es dann eben irgendwann dann halt so wirkte, dass diese Fragen nur noch gestellt wurden, um dieser Kontroverse mehr Feuer zu geben. Also, und wir wissen das nicht. Wir kennen die JournalistInnen, die diese Fragen gestellt haben, nicht. Können wir nicht zu sagen. So. Aber das war so das Gefühl, was sich bei uns beiden dann so ein bisschen eingeschlichen hat. Was ich halt aber auch an der ganzen Sache so krass finde, und deswegen meinte ich das auch ja bei Josephine schon, aber alle Filme, die wir geguckt haben, manche mehr, manche weniger, aber alle sind ziemlich direkt auch politisch. Also so bei dem Pickpocket-Film hast du Healthcare mit drin und finanzielle Probleme, die da sind. Dann bei Josephine, so muss ich nicht weiter sagen, bei The Weight hast du dann halt auch wieder da irgendwie, ja, diese Great Depression, diese Weltwirtschaftskrise. Das heißt, du hast das mit drin, du hast irgendwie Arbeitslager mit drin. Du hast da dann auch wieder Rassismus noch mit drin und Diskriminierung allgemein, so Only Rebels Win, auch sehr offensichtlich so.
Ja.
At the Sea auch mit Alkoholismus und klar, da geht es wieder um so eine Middle-Upper-Class-Geschichte, also es ist wieder auf einem anderen Level, aber das ist ja auch in sich schon politisch.
selbst so ein Film wie Rosebush Pruning war halt trotzdem auch politisch, wenn man sich deren Lebensstil und sowas anguckt. Also es ist alles
halt
ist politisch.
Weniger als andere natürlich. Also weil es gibt Filme, die sind sehr so wirklich outright politisch.
Die sollen eine Message richtig spreaden.
So, oder auch jetzt so Stimme von Hind Rajab oder sowas. Also das ist, da gibt es gar keinen Zweifel, sag ich mal. Aber ja, diese Filme entstehen ja auch alle in keinem Vakuum. Und dann sich da hinzusetzen und zu sagen, nee, irgendwie, das ist, ich bin apolitisch jetzt hier und ich bin nicht die richtige Person, um so eine Frage gestellt zu bekommen. Kann man auch wieder drüber diskutieren. Aber ich finde, also ich finde, da ist immer das beste Beispiel. Fucking Macklemore. Also, der hat sich, ich glaube, er hatte sich, ich sag mal, in der ganzen Palästina-Israel-Sache so geäußert, dass er einen Shitstorm bekommen hat, hat daraufhin gesagt, okay, hold on, ich lerne jetzt was. Ja. Ich setze mich damit auseinander und ich bilde mir daraufhin meine Meinung. Und das hat er gemacht und jetzt ist er sehr aktivistisch unterwegs, weil er sich gebildet hat und jetzt im Bilde ist. Und halt zu sagen, als so eine Person von wegen, nee, ich nehme mir das Recht raus und ich bilde mich gar nicht so weit, um da dann was auch zu sagen zu können überhaupt.
Gleichzeitig muss man sagen, dass dann ja auch so Faktoren, politische Faktoren wie bestimmte Regierungsstile ja auch Einfluss auf die Kunst haben, was es erlaubt, was darf veröffentlicht werden, welche Bücher werden verboten. Es gibt es alles. Ja. Und du bist ja auch, du hast den direkten Effekt von einer bestimmten politischen Führung als Künstler.
Ja, und Kunst ist ja auch historisch politisch.
Ja, deswegen, also ja, ich glaube, es ist klar, wie wir dazu stehen.
Ja. Und da geht es uns dann auch gar nicht mehr darum, welche Meinung dann jetzt speziell von denen geäußert wird oder sowas, aber einfach das
sich aus der Verantwortung zu ziehen.
Ja, und halt nicht zu sagen, ich sehe, dass es ein Problem ist und also das so richtig zu acknowledgen, sondern einfach die Frage im Keim zu ersticken. Das ist so mein Hauptproblem damit, dem gar nicht erst den Raum zu geben. Ja.
Ja. Okay.
Aus der Woche?
Meine Maus der Woche ist Mason Reeves, die Schauspielerin von Josephine, weil die einfach so einen krassen Job gemacht hat.
Ja.
Das ist da wirklich Hut ab. Hut ab. Also mit so einem jungen Alter so viele unterschiedliche Gefühle zu transportieren, glaubhaft und mit auch so nuanciert. Also ich fand es einfach krass.
Ja, so du hast gar nicht gemerkt, dass sie gespielt hat. Ja. Also null. Und das finde ich bei Kindern immer wieder, also bei KinderschauspielerInnen, richtig, richtig stark.
Ja.
Ja.
Deine?
Meine Maus der Woche. Ich wäre fast auch bei dir mit gewesen, aber ich sage jetzt auch was anderes. Elle Fanning.
Wusste ich.
Das ist einfach, also ich weiß nicht, ob ich sie schon mal hatte nach Sentimental Value gefühlt,
Nee, du hattest Renate Reinsweh.
Ja, stimmt. Tolle Frau, einfach, ich mag sie einfach richtig gerne, sie ist mir ultra sympathisch mit ihrer Schwester auch zusammen, in Sentimental Value war sie auch toll, jetzt da auch, also hatte sie keine Riesenrolle, aber hat einfach mega Spaß gemacht, ihr zuzugucken,
Ich bin Fan seit dem Film Super 8, da war ich, wie alt war ich? Ich war irgendwie so 14 oder so. Mhm. Und ich habe den Film vielleicht so 3-4 Mal im Kino geguckt. Ich fand den so toll und ich fand sie so toll.
Ja.
Ja.
Ich fand sie toll auch in Maleficent.
Ich lieb's.
Da sieht sie so schön aus.
Ja. Also wirklich schon langer Fan.
Ja. Wir lassen es dabei. Morgen gucken wir uns Marty Supreme an.
Martin gucken wir uns an.
Im Kino International, da freuen wir uns schon sehr drauf. Was wir darüber hinaus noch so diese Woche unterkriegen, bleibt gespannt. Wahrscheinlich The Moment.
Probably.
Mit Charlie XCX, diese Mockumentary.
Mhm.
Ja, sonst werden wir weiter fleißig Albuschino-Filme gucken, weil wir da gerade eine kleine Hyperfixation haben.
Ja.
Und uns da so durch die Filmografie
durcharbeiten. Also vielleicht wird es auch ein Al Pacino-Film, wer weiß.
Wahrscheinlich.
Ja.
Wir haben eine große Auswahl, die wir auch schon geguckt haben.
Ja.
Ja gut.
Gut.
Dann bis nächstes Mal.
Bis nächste Woche.